herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Politischen Pausen-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich heute gleich zwei Gäste befragen darf zum neuen, zum dritten Demokratiebericht in Nordrhein-Westfalen, nämlich Professor Dr. Susanne Pickel. Sie ist Professorin für Vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen und Professor Dr. Andreas Blätte. Er ist Professor für Public Policy und Landespolitik an der Universität Duisburg-Essen. Wir sind also direkte Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass ihr zwei Zeit gefunden habt und heute mit mir sprecht. Herzlich willkommen im Politischen Pausen-Podcast.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Danke auch meinerseits.
Wir sprechen in diesem Podcast über, man könnte sagen, unser beliebtestes Thema und zugleich über ein Sorgenkind, nämlich die Demokratie, die vielleicht jetzt etwas mehr liebevolle Zuwendung benötigt als bisher. Wir wollen über den dritten Demokratiebericht sprechen, den ihr gemeinsam mit Stine Ziegler, aber vor allem auch in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung an der NRW School of Governance verantwortet und herausgegeben habt. Und die Befunde, die da drin sind, sind teilweise erschreckend. Vielleicht steckt aber auch was drin, was uns Mut machen kann. Ich sprach von der liebevollen Zuwendung, die unser Kind Demokratie möglicherweise braucht. Es geht in dem Demokratiebericht darum, dass ihr alle 2 Jahre darauf schaut oder vielleicht auch unterwegs, aber alle 2 Jahre dann darüber berichtet, was in Nordrhein-Westfalen demokratisch so los ist. Und in diesem Fall für den dritten Bericht habt ihr fast 3000 Menschen, Bürgerinnen und Bürger, die in Nordrhein-Westfalen leben, befragt. Und vielleicht können wir da erstmal so einsteigen mit dem Grundzustand und den Grundbefunden zur Demokratie in Nordrhein-Westfalen. Es geht da um eine hohe abstrakte Zustimmung, habe ich gelesen. Es geht aber auch um eine sinkende Zufriedenheit. Ja, und vielleicht auch sowas wie Spaltung und Gefühle wie Einsamkeit, die eine Rolle spielen. Andreas, kannst du das vielleicht mal ein bisschen erläutern?
Ja, zunächst mal ist natürlich das große Anliegen, dass die Demokratie gehegt und gepflegt sein will. Überall in Deutschland, nicht nur bundesweit, sondern auch mit Blick auf das, was hier im Westen in Nordrhein-Westfalen los ist. Und deswegen unterstützen wir als wissenschaftliche Begleitung das Monitoring der Demokratie und auch die Suche nach dem Problem und den möglichen Lösungen. Und fangen wir mal mit dem Befund an. Wir waren, nachdem wir letztes Jahr kurz nach der Bundestagswahl im März, April im Feld waren und in die Analyse eingestiegen sind, auch konsterniert, ein Stück weit entsetzt über die Ergebnisse, die wir bis jetzt gesehen haben. Normalerweise ist man ja ganz zufrieden, wenn eine Wahl war, nach einer hitzigen Wahlauseinandersetzung, denkt man, Mensch, das alles funktioniert ja, und dann stellt sich sowas wie Aufbruchsstimmung in der Demokratie ein, gar nicht in unseren Daten. Und vielleicht, um mal die zentralen Indikatoren herauszuwählen, es gibt dann immer so eine Sequenz, dass man fragt, wie sind Menschen zufrieden mit der Demokratie, wie sie funktioniert, also in ihrer ganz konkreten Gestalt. Und dann geht man ins Allgemeinere, wie funktioniert oder wie ist die Demokratie nach dem Grundgesetz und ist überhaupt die Demokratie die legitime Staatsform, die zu uns passt. Und was wir gesehen haben bei der Zufriedenheit mit der Demokratie, wie sie funktioniert, sind dramatische Einbrüche gegenüber dem vorherigen Bericht, insbesondere bei den jüngeren Alterskohorten, wo man bei vielen Gruppen nur noch wenig mehr als 50% Zustimmung hat zur Lage, mit der Zufriedenheit der Demokratie, in Teilen sogar darunter. Und das ist ein Einbruch, der vielleicht schon schlimm ist oder Anlass zur Sorge gibt, aber tatsächlich, es läuft ja nicht alles rund. Es ist ja oft Sand im Berliner Politikbetrieb und das schlägt dann auch aufs Land durch. Viel dramatischer ist auch, dass die anderen Indikatoren genauso eingebrochen und schlecht sind, insbesondere bei den jüngeren Altersgruppen, also auch die Zufriedenheit mit der Demokratie nach dem Grundgesetz ist dramatisch eingebrochen und auch die Zweifel an der Demokratie als solches, ob es die beste Lebens- und Staatsform sind, auch da ist was verschollen gegangen. Insofern haben wir das mit sehr, sehr großen Sorgenfalten festgestellt.
Vielen Dank. Du hast jetzt die jüngere Gruppe schon zweimal angesprochen und ihr habt ja, was ich sehr spannend finde, auch eine bewusste Überrepräsentation der 14- bis 25-Jährigen, sodass ihr eben über diese Alterskohorte, über diese Altersgruppe auch wirklich viel aussagen könnt. Das ist ja sonst immer nicht ganz einfach, die auch wirklich einzubeziehen, weil man so an den Rändern der Altersverteilung vielleicht dann auch einfach weniger hat und dann auch weniger Aussagekraft, aber eben hier an dieser Stelle eine bewusste Überrepräsentation. Susanne, jetzt habe ich gesehen, dass ihr Demokratietypen unterscheidet und bei den Befunden, die wir gerade schon quick and dirty gewissermaßen gehört haben, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Also so diese Unterscheidung zwischen Demokratie und Nichtdemokratie oder Demokratie und Autokratie, Dichotom gewissermaßen, Ja-Nein-Unterscheidung, 1 und 0, wie auch immer man das nennen will, das funktioniert ja heutzutage gar nicht mehr. Muss wirklich sagen, dass sich ja das Demokratieverständnis auch verändert hat. Also was man eigentlich, wenn man der Demokratie zugewandt ist, für demokratisch hält oder für demokratisch legitim hält. Also sozusagen die Demokratiedefinitionen haben sich ja verändert. Und ihr nehmt jetzt hier auch noch eine Unterscheidung in verschiedene Demokratietypen, also die Demokraten, die fragilen Demokraten und die Antidemokraten vor, in so eine Dreiteilung. Vielleicht kannst du mal sagen, warum jetzt gerade diese Dreiteilung in diesem Bericht sinnvoll ist.
Okay, wir fangen mal von vorne an. Du hast das Demokratieverständnis angesprochen. Wir hatten noch in dem ersten und zweiten Demokratiebericht ein Demokratieverständnis, das klar unterscheiden konnte zwischen Lebenswirklichkeit und verfassungsrechtlichem Demokratiekonstrukt. Das haben wir nicht mehr. Das verfließt. Das heißt, es wird auch gar nicht mehr so dezidiert wahrgenommen, dass Demokratie sich auch in der Lebenswirklichkeit abspielt. Die Unterstützung von Minderheiten zum Beispiel ist deutlich zurückgegangen. Was relativ stabil geblieben ist, ist die Zustimmung zur Demokratie als für diese Gesellschaft am besten passendes politisches System. Das würde ich unter statistischem Rauschen bezeichnen. Aber das hat man früher immer genommen, um beruhigt zu sein. Auch die Idee der Demokratie, da gibt es über 90% Zustimmung. Ist alles ganz toll. Dann lehnt man sich beruhigt zurück, wirft einen Blick auf die Demokratiezufriedenheit, sagt, okay, da müssen wir irgendwas tun, weil es ist nicht so hoch. Ja, wir schauen jetzt eben auch auf noch drei andere Einstellungen, die der Demokratie entgegenstehen, nämlich Führersehnsucht. Ich hätte gern eine starke Führungsperson, die ohne Parlament Entscheidungen treffen kann. Unter bestimmten Umständen ist eine Diktatur ebenfalls ein gutes politisches System. Und vor allen Dingen die Frage nach dem Einparteiensystem, das den Willen des Volkes insgesamt verkörpert. Also ein klar völkisches Verständnis eines Einparteiensystems. Und da haben wir eben gesehen, naja, die Zustimmung zur Demokratie als bestes System für unsere Gesellschaft, die ist einigermaßen hoch geblieben, zwar nicht gleich verteilt über die jüngeren und älteren Kohorten, wie Andreas gerade sagte, sondern die Zustimmung ist besonders hoch bei älteren Menschen ab 55. Wir haben aber auch gesehen, dass die Zustimmung zu einem Einparteiensystem inzwischen 47% erreicht. Und da sind auch junge Menschen ganz vorne mit dabei, die Älteren eher weniger. Die Diktatur ist eher so eine Randerscheinung, aber auch die Führersehnsucht hat sich verdoppelt von 11% auf 22%. Und da heraus ergibt sich ein Mischsystem. Das Mischsystem wird so bestimmt, dass wir erstmal gucken, wer stimmt denn insgesamt dafür, eine Demokratie haben zu wollen und wer stimmt für eine der anderen drei Statements, Führer, Diktatur oder ein Parteiensystem. Und dann muss man nach Überschneidungen gucken. Es gibt Menschen, und das sind 44% noch im Moment, die lehnen alle autokratischen Einstellungen ab. Alle Statements, Führer, Diktatur oder ein Parteiensystem. Das sind unsere Demokraten. Dann gibt es Menschen, die sprechen sich für die Demokratie aus, aber die können sich auch vorstellen, ein Einparteiensystem in der Demokratie zu haben oder eine Führungsperson oder eine Diktatur. Das sind die fragilen Demokraten. Die können es entweder nicht unterscheiden oder denken, ein Parteiensystem befreit sie von Parteienstreit. Oder denken, wenn an der Spitze jemand stünde, der mal auf den Tisch haut und sagt, so wird es jetzt gemacht und das Parlament hat damit nichts zu tun. Ein Regieren nach Dekreten, wie man das in anderen Staaten teilweise beobachten kann. Das finden die auch gut. Und dann gibt es eine Gruppe Autokraten, die lehnen die Demokratie komplett ab und stimmen nur den autokratischen Verhältnissen zu. Das sind Gott sei Dank nicht so viele, aber sie sind dennoch da und sie sind vor allen Dingen auch unter dem mittleren und jüngeren Alter zu finden. Die fragilen Demokraten ebenfalls eher bis ungefähr 44 Jahre. Ab 45 hat man dann den Schnitt von 44% Demokraten wieder erreicht. Das heißt, es geht uns um die Kombination der Demokratie mit antidemokratischen Einstellungen oder autokratischen Elementen. Ein Parteiensystem hat in der Demokratie nichts verloren. Wir leben vom Parteienpluralismus. Eine Führungsperson, die ohne das Parlament entscheidet, hat in der Demokratie auch nichts verloren. Es gibt diese Phänomene natürlich im präsidentiellen System wie in den USA, wo permanent per Dekret regiert wird. Nicht nur Trump, das haben auch Bush gemacht, das hat auch Obama gemacht, aber nicht in diesem Umfang und nicht so einschneidend wie Trump. Öffnet natürlich Tür und Tor dafür, die Demokratie zu beschädigen. Ein Parteiensystem hatten wir in der DDR, das kennen eigentlich viele Menschen noch von dort, trotzdem schreckt es nicht ab. Und der Thüringen-Monitor hat eine Untersuchung gemacht, viele Menschen verstehen den völkischen Charakter dieser Aussage, eine Partei, die den Willen des Volkes insgesamt verkörpert, auch nicht mehr wirklich. Also wir haben es hier mit einem Problem des Verständnisses der Demokratie zu tun und der Bereitschaft, autokratische Elemente, die oft nicht als solche erkannt werden, mit demokratischen Prinzipien zu mischen.
Jetzt würde ich euch genau daran anschließend mal mit einem Zitat aus dem Bericht konfrontieren. Da heißt es, der Literatur zur politischen Kulturforschung, und ich ergänze in Klammern und euren Befunden nach zu urteilen, ist zu entnehmen, dass dieser Anteil an überzeugten Demokraten zu niedrig ist, um mittelfristig eine Stabilität der Demokratie zu gewährleisten. Vielleicht an Andi oder auch an beide die Frage, ist es also damit ein Zukunftsproblem oder ist das ein handfestes Problem der Gegenwart, worauf wir gerade zulaufen? Auch wie gesagt, angesichts der Befunde und der Einordnungen, die Susanne gerade vorgenommen hat.
Also, dass wir bis zu 70%, also eigentlich 70% Demokraten brauchen, damit ein politisches System stabil bleibt, und es dürfen auch nicht mehr als 15% aktiv dagegen agitieren. Das ist eine Metastudie, die Anfang der 2000er gemacht worden ist, wo man zusammengebrochene Demokratien untersucht hat. Also Staaten, die Demokratien geworden sind und dann wieder in die Autokratie abgedriftet sind. Und da hat man festgestellt, dass alle Staaten, die weniger als 70% Demokraten hatten, nicht stabil waren, dass sie es nicht geschafft haben, dass sie wieder zurückgefallen sind. Also wir haben ein massives Gegenwartsproblem, das sich aber in Zukunft noch verschärfen kann, wenn wir es weiter ignorieren. Wir haben gesehen, es gibt ein massives Problem mit der Bildung. Bei den fragilen Autokraten stecken sehr viele Menschen mit geringerer formaler Bildung als Abitur drin. Wir haben gesehen, es sind junge Menschen, die da drin stecken. Zu einem hohen Anteil, den wir uns so nie gedacht hätten, als wir die Daten erhoben haben. Das heißt, wir haben offensichtlich hier ein Wahrnehmungs- und Bildungsproblem. Das heißt, wir bräuchten wahrscheinlich mehr demokratische Bildung, Erfahrungsbildung, indem man einfach aktiv auch wird und sieht, was kann ich denn mit der Demokratie machen. Und wir müssen vor allen Dingen besser hingucken, was die Algorithmen machen. Inzwischen ist ja bekannt, dass TikTok einen Algorithmus ausspielt, der polarisierend wirkt. Die Linken und die AfD werden überzufällig häufig ausgespielt im Verhältnis zu den anderen Parteien. Da kann jetzt Andreas noch was dazu sagen.
Ich würde gar nicht den Aspekt der digitalen Kommunikation, der sozialen Medien in den Vordergrund rücken, sondern das Regionale an dieser Befragung. Viele von uns blicken ja mit großen Sorgen Richtung USA oder mit Sorgen auf die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Und man wähnt sich dann in Westdeutschland, im Westen, in Nordrhein-Westfalen oft in Sicherheit und denkt, naja, da hakt es etwas, aber wir sind hier der Stabilitätsanker. Natürlich hat Nordrhein-Westfalen eine große Bedeutung als großes Bundesland, hier Stabilität und Ruhe zu vermitteln. Aber die Brüche im Demokratievertrauen und die Fragilität der Demokratie ist auch hier präsent, schleicht sich hier ein. Eine große Umsicht ist gefordert, dass auch Nordrhein-Westfalen eben ein Stabilitätsanker tatsächlich bleiben kann.
Und das ist Bildungssache, weil Bildung ist Ländersache. Also insofern dreht sich das alles wieder im Kreis, und ist ein Punkt, auf den wir natürlich gucken müssen, weil auch die Wahrnehmung in den Social Media ist Bildungssache, ne? Ich muss Fake News von echten News unterscheiden können.
Vielleicht bevor wir nochmal über die Lösungsvorschläge, die sich im Bericht ja dann auch finden, sprechen, vielleicht gehen wir nochmal den Schritt auch zurück, was die Gründe dafür sind. Also woran liegt es jetzt eigentlich, dass sich das so stark verändert hat? Man hat so das Gefühl, das wird vermittelt über die eigene Situation, die oftmals ausschlaggebend ist. Also die eigene Lebenszufriedenheit, die eigene vielleicht sozioökonomische bzw. wirtschaftliche Lage. Und ihr habt da im Bericht einen eigens dafür entwickelten Lebenslagen-Index Kodex herangezogen. Könnt ihr mal erläutern, was der bringt und wie der auch vielleicht sich zusammensetzt oder entstanden ist?
Ja, es speist sich von dem Titel der Studie Mitten unter Druck. Wir wollten einfach ein gutes Instrument haben, um herauszufinden, in welchen Lebenssituationen sich die Menschen befinden, wenn sie irgendwo sich anfangen abzuwenden von der Demokratie. Und ganz holzschnittartig gesagt, das ist gar nicht so wissenschaftlich durchgestrickt, aber das ist das anleitende Modell, kann man ja entweder sagen, naja, es gibt objektive Faktoren der Lebenssituation, die sich dann in das Politische durchsetzen, also materielle Faktoren wie Geschlechtszugehörigkeit, Bildungsabschlüsse, Haushaltseinkommen, bei uns das Nettohaushaltsabkommen, also das, was man materiell zur Verfügung hat. Daraus könnte sich die Orientierung hin zur Politik speisen, oder es ist eher das Gefühlte, so diese subjektive Wahrnehmung, was sich auch entkoppeln kann von den verschiedenen, also von den Demokratieorientierungen. Und eine Annahme war, dass die Verläufe nicht unbedingt linear sind, sondern dass es bestimmte Bildungsgruppen gibt, bestimmte Altersgruppen gibt, wo wir stärkere Einbrüche haben als anderswo. Dass zum Teil, wenn wir praktisch diese objektiven Faktoren angucken, haben wir auch ganz merkwürdige oder neue Befunde, dass praktisch man immer dachte, wir haben so U-förmige Verläufe, dass wir viel Optimismus, Euphorie beim Start ins Berufsleben, in die politische Mündigkeit haben und dass es dann in der Lebensmitte so ein bisschen bröckelt und dann, dass die Älteren wieder zufriedener sind. Und das ist so stärker linear geworden. Also auch die Jüngeren sind so pessimistisch geworden. Es bleibt der Zusammenhang stark, dass ein steigender Bildungsabschluss, ein steigendes Einkommen einhergeht mit größerer Demokratiezufriedenheit in den verschiedenen Dimensionen. Und dann gibt es doch eine gewaltige Rolle subjektiver Faktoren. Wir haben dafür einen Index, einen Lebenslageindex gebildet, der vieles zusammenpackt, was in der Diskussion oft genannt wird als Faktoren für Demokratieunzufriedenheit. Also die subjektive Bewertung der wirtschaftlichen Lage, die Bewertung, ob es in der Zukunft eine Aufstiegsperspektive gibt oder ob man von Statussorgen und Abstiegsängsten geplagt ist. Und dann eine der Variablen, die ganz oft wichtig ist, technisch, relative Deprivation oder anders formuliert, fühlt man sich gerecht behandelt? Bekomme ich den gerechten Anteil an den Gütern der Gesellschaft oder fühle ich mich irgendwie betrogen, betuppt, ungesehen und nicht gesehen vom politischen Prozess? Das sind ganz unterschiedliche Dinge in der Diskussion, aber sie lassen sich sehr gut, sehr robust zusammenfassen zu diesem Lebenslageindex. Und wenn man damit modelliert, dann erklärt diese subjektiv wahrgenommene Lebenslage einen guten Anteil der bröckelnden Orientierung hin zur Demokratie. Also das Subjektive spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und das ist natürlich nicht nur eine analytische Aufgabe, sondern dann auch eine Gestaltungsaufgabe. Wie komme ich überhaupt dazu, dass die Wahrnehmungen sich ändern, wenn manches zwar durch die objektive Lage erklärt wird, aber das sein bestimmtes Bewusstsein erklärt nicht alles, sondern es ist eben diese gute Dosis der gefühlten Realitäten. Wie kommen wir daran? Wie verändern wir Wahrnehmung? Wie vermitteln wir das Selbstbewusstsein daran, auch etwas ändern zu können durch den demokratischen Prozess?
Jetzt wird Deutschland ja häufig auch so von außen als schlechte Laune-Land bezeichnet, gerade so in jüngster Zeit. Also, dass wir auch so ein bisschen die sind, denen es gar nicht so schlecht geht, aber die alles schlecht reden. Das hat in Teilen mit der medialen Berichterstattung zu tun. Das hat in Teilen sicherlich mit der Performance auf der Politik auf Bundesebene zu tun. Vielleicht können wir das, was du gerade beschrieben hast, mal kontextualisieren oder vielleicht auch vergleichen, nämlich die Länder untereinander. Also wenn wir den nordrhein-westfälischen Demokratiebericht mit anderen Bundesländern vergleichen, aber auch im Mehrebenensystem, also Nordrhein-Westfalen sozusagen dann im Verhältnis zur gesamtdeutschen Einordnung. Es gibt ja auch sowas wie weltweite Demokratie, nicht Berichte, aber Indizes, die dann so ein Ranking erstellen, wo Deutschland dann einzuordnen ist oder wie es um die Demokratie beschaffen ist. Das ist jetzt ein bisschen viel für eine kurze Antwort, aber vielleicht pickt ihr euch was raus und könnt so ein bisschen einordnen, wo stehen wir denn jetzt als mit dem nordrhein-westfälischen Demokratiebericht, wenn man es kontextualisiert oder vergleichend einordnet.
Vielleicht knüpfe ich nochmal an. Susanne ist ja zuständig für die vergleichenden Dimensionen, aber eins müssen wir, glaube, würde ich gerne nochmal stark machen. Das Subjektive sollte man nicht einfach abtun und sagen, nur das Materielle, Harte, Fassbare ist die Wahrheit. Wenn wir Zeitung lesen oder uns mit unserem Zeitgeschehen auseinandersetzen, dann gibt es ja durchaus Gründe, warum Menschen sagen, sie sind pessimistisch, was die Zukunft angeht. Die wirtschaftliche Entwicklung ist in den letzten Jahren schwer gewesen. Wir haben auch jetzt aktuelle Prognosen, die Gemüter zu Recht bedrücken. Und wenn Menschen sagen, sie sind ganz unsicher, was die Zukunft so bringen mag, dann ist es ja nicht, man sollte das nicht abtun und sagen, das ist alles falsches Bewusstsein. Und eigentlich ist es nur eine Frage der richtigen des richtigen Denkens, dass man versteht, dass alles rosig ist. Also das wäre jetzt falsch verstanden, was diese subjektive Lebenslage bedeutet. Also wir sollten es als solches auch ernst nehmen. Das ist das Argument, was ich gerne nochmal stark machen wollte.
Um das holzschnittartig zusammenzufassen, es reicht nicht, jemand einen Sack Geld vor die Tür zu stellen. Er muss auch wahrnehmen, dass es ihm mit diesem Sack Geld besser geht. Ansonsten kann man damit nichts ausrichten. Jetzt muss ich noch mal kurz zurück auf die Frage und ich erinnere mich dann auch richtig. Ja, wir sind angebunden in alle Monitore, die in deutschen Bundesländern durchgeführt werden. Wir haben so einen Kern an Fragen, der sich jetzt nicht auf die Lebenslagen erstreckt, aber doch auf die Demokratietypen. Da liegen wir in Nordrhein-Westfalen, sind wir da eigentlich noch ganz gut, wenn ich das im deutschen Vergleich anschaue. Jetzt nicht über den Deutschland-Monitor, aber der ist auch nicht viel besser, sondern über die Leipziger Autoritarismusstudie. Da sind wir da bei knapp 40% mit den reinen Demokraten. Also im Vergleich steht Nordrhein-Westfalen nicht schlecht da, was aber kein Grund zur Beruhigung ist. Wir können natürlich die allerersten Tendenzen auch schon sehen, die sich mittlerweile verfestigt haben, nämlich in den mittleren Altersgruppen, die sich nicht verbessert haben in den letzten 2 Jahren. Die jüngeren Altersgruppen sind uns jetzt noch zusätzlich verloren gegangen. Und da sieht man eben auch so eine Erwartung, was kommt denn? Ne? Man ist sich nicht sicher. Man ist als Mensch, ich sage jetzt mal so um die 30, noch gewohnt, dass in Deutschland ein ordentliches Wirtschaftswachstum gibt, dass es in Deutschland gut geht, dass immer eine Lösung gefunden wird, für die Probleme. Jetzt haben wir multiple Krisen. Es kommen immer mehr Probleme obendrauf, von denen Menschen auch nicht mehr wissen, wie sie sie insgesamt für sich noch lösen sollen. Und dann kommen einfache Lösungsvorschläge, die dankend angenommen werden. Man muss nicht so viel mehr nachdenken oder man ist auch beruhigt dadurch, dass jemand sagt, ach, das kriegen wir doch hin mit den und den einfachen Mitteln. Das ist Problem und von außen wahrgenommen als schlechte Laune-Land hat sich, glaube ich, seit Corona noch mal heftig verschärft, weil Corona so ein Einsprungspunkt auch war für Verschwörungsmythen, wo man auch nicht mehr so genau klar wusste, ja, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Die Erklärung, ah, da steckt ein großes Ganzes dahinter, was uns verborgen ist, hat bei vielen Menschen auch dazu geführt, den Eindruck zu haben, man gehört wieder zu einer Gruppe. Die ist wichtig und damit erhalte ich Bedeutung als Person, als soziale Gruppe. Und ich verstehe, was Sache ist, aber viele anderen blicken nicht durch. Man kann das jetzt noch mal sehen an dem armen Wahl, der jetzt vor Dänemark verendet ist. Auch da geht es schon wieder los mit Verschwörungsmythen, was mit dem armen Tier denn wohl passiert sein mag. Dass das ein natürlicher biologischer Prozess ist, wird bestritten. Also wir haben es auch tatsächlich damit zu tun, dass Menschen in unterschiedlichen Realitäten leben. Und das ist ein Punkt, der nicht nur in Deutschland der Fall ist, aber in Deutschland sich insofern bemerkbar macht, als dass er mit Demokratie nicht einhergeht, dass er Brücken baut zu Rassismus, zu Ablehnung von Fremdem, nicht nur Menschen, sondern auch von Dingen, die sich verändern. Und damit haben wir, glaube ich, wirklich ein massives Problem, das seit Corona sich noch verstärkt hat.
Jetzt habt ihr es gerade beschrieben, wie komplex die Situation ist und umso schwieriger wird es ja dann auch, so allgemeine Handlungsempfehlungen zu geben, damit die Situation besser wird. Aber das ist natürlich schon auch der Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung, eben da zu überlegen, was sind denn jetzt die Handlungsempfehlungen der politischen Bildung, wie man jetzt sozusagen die Situation drehen kann und wieder zum Guten verbessern kann oder verändern kann. Und da würde ich euch gerne in den verbleibenden Minuten des Podcasts ein bisschen herausfordern, weil man natürlich sich alles Mögliche wünschen kann. Die Frage ist aber, wie wirksam ist das, wie vielversprechend, wie finanzierbar, wie machbar? Und ich fasse vielleicht so ein paar Punkte einfach nochmal zusammen. Die politische Grundbildung, also das formale Wissen über demokratische Prinzipien, müsse verbessert werden, also eine Grundbildung müsse quasi neu konzipiert werden. Da würde ich immer fragen, wo soll das eigentlich stattfinden in Schulen? Sind Schule wirklich geeignete Orte der Demokratie? Also ich spiele jetzt ganz bewusst vielleicht mal den Advocato Diaboli. Ich glaube an viele Punkte und forsche ja auch teilweise zu den Punkten, aber ich fordere euch trotzdem an der Stelle mal ein bisschen heraus im Sinne der Unterhaltung auch für die Zuhörenden, die dann mitdenken und weiter diskutieren können über die Punkte, die wir hier jetzt nochmal machen zum Schluss. Also Schule als Orte der Demokratie, ein großes Fragezeichen dahinter. Ich würde vielleicht einfach ketzerisch sagen, völlig unbrauchbar und untauglich. Man hat keine Zeit für politische Bildung im Lehralltag, bei den Unterrichtsausfällen, und es ist ja ein sehr regelbehafteter Raum und vielleicht sogar ein hierarchischer bis autoritärer Raum, je nachdem, welche Schule und Schulkultur man sich da anschaut. Und ich möchte da keinen Lehrern auf die Füße treten, die tolle Arbeit machen, sondern eigentlich eher das System damit dieser Kritik hinterfragen. Aufsuchende Arbeit, ein nächster Punkt, den ihr da habt. Politische Bildung muss zu den Menschen kommen. Wir hatten vor wenigen Podcast-Folgen Christina Krömer mit ihren S-Bahn-Gesprächen zu Gast. Da wäre dann die Rückfrage oder die ketzerische Behauptung, naja, das sind zwar schöne Gespräche und da kommen ganz viele Erkenntnisse bei raus, aber gerade im Osten steht die Demokratie besonders unter Druck und diese S-Bahn-Gespräche finden vor allem dort statt. Also auch das kann die Demokratie vielleicht gar nicht retten. Dann würde ich noch die innovativen Formate gerne ansprechen. Die Demokratietour, die ihr fordert in eurem Bericht als eine dauerhafte Einrichtung. Da würde ich eher sagen, naja, Innovation, sind wir nicht überschwemmt mittlerweile von neuen Ideen? Und was hat sich da eigentlich als wirkträftig wirklich herausgestellt? Und letzter Punkt, digitale Präsenz, politische Bildung muss im digitalen Raum besonders stattfinden. Da wäre dann die Frage, müsste das nicht eigentlich besonders kuratiert werden dann? Und wie ressourcenstark wäre das? Gibt es da eigentlich Geld dafür, wenn wir uns anschauen, dass gerade alles, was Invest in Demokratiebildung ist, gerade eher zurückgefahren denn ausgebaut wird? Jetzt hoffe ich, dass ich euch so richtig damit herausgefordert habe und ihr darauf vielleicht noch mal in den letzten Minuten reagieren könnt.
Ja, das ist der bunte Strauß der aktuellen Debatte. Und vielen Dank für die Bälle, die du uns zuspielst. Ich fange mal mit der Situation an den Schulen an. Vielleicht nochmal, um von der Datenlage auszugehen. Wir haben diese dramatischen Rückgänge bei den Demokratieorientierungen bei den jüngeren Altersgruppen. Wir können dazu starke Aussagen machen, weil wir eben, wie du es gesagt hast, ein Oversampling gerade jüngerer Gruppen haben, also von 14 bis Mitte 20. Also wir haben statistisch robuste Befunde und wissen, da bröckelt etwas. Und jetzt ist ein Detail wichtig, nämlich dass es einen ganz drastischen Knick gibt zwischen den mittleren Bildungsabschlüssen und dann den Absolventinnen gymnasialer Schulform. Also da ist es nicht alles ganz linear steigend über die Schulform hinweg, sondern bei den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten gibt es ein hohes Angebot der politischen Bildung und auch eine höhere Demokratiezufriedenheit. Und bei den niedrigeren und mittleren Schulabschlüssen wird es deutlich wackeliger. Da muss man ran, weil man das weiß. Und es gibt auch andere, die fordern, dass wir sehr viel mehr politische Bildung brauchen an den Berufskollegs und an den nicht-gymnasialen Schulformen, weil ja Folgendes passiert, dass dort das ein ganz, ganz untergeordneter Lehrbereich ist. Und dann auch keine Vorbereitung auf alle möglichen Kommunikationsräume erfolgt. Und dann betritt man quasi einfach nur die Welt der digitalen Medien und ist jeglicher Desinformation dort auch ungefiltert ausgesetzt. Und die kritische Urteilskompetenz ist nirgendwo in der Schule gefördert worden. Also an den nicht-gymnasialen Schulformen mehr für die politische Bildung zu tun. Auch die Berufskollegs haben da eine wichtige Rolle. Das fordern wir und nicht ganz alleine. Die Schulen sind ein sehr hierarchisch geprägter Ort, ganz richtig. Also kommt der außerschulischen politischen Bildung eine große Rolle zu. Sie hat bestimmte gesetzliche Blockaden, Jugendliche unter 16 Jahren zu erreichen. Auch da müsste eine Schwelle gesenkt werden, sodass die außerschulischen Träger der politischen Bildung hier mehr Wirkung entfalten können. Da gibt es gesetzliche Barrieren. Auch da könnte man einfach mehr tun, weil die Schule allein kann es nicht richten, die politische Bildung kann es nicht allein richten. Alle sind aufgefordert, hier zusammenzuwirken.
Als du gesagt hast, es gibt an den Schulen keine Zeit für Demokratie, ist mir sofort durch den Kopf geschossen, ja, und das ist der Grundfehler. Das Problem ist, wie Andreas schon sagte, Die Schule ist ein hierarchischer Ort und wir haben in einem anderen Projekt einen Versuch gemacht mit einer Demokratiestunde. Wenn man diese Hierarchie bewusst durchbrochen hat, das war keine Stunde, in der noch mehr Wissen in die Schüler hineingeprügelt worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wo man auch mal hinterfragen müsste, ne? Kann man vielleicht den Lehrplan etwas entschlacken und Dinge lernen, die man im Leben dann tatsächlich braucht, nämlich zum Beispiel Demokratie. Und dort hat man die Schüler selbst organisieren lassen, über welches Problem sie denn sprechen wollten. Die Klasse hatte Probleme ohne Ende und man hat dann auf der Schülerseite auch gemerkt und Schülerinnenseite natürlich auch, dass man mal zur Mehrheit und mal zur Minderheit gehört. Wenn man jetzt Minderheit ist, kann man in der nächsten Woche zur Mehrheit gehören. Dann wird über das Problem, das einem selbst am nächsten ist, gesprochen. Und das hat dann funktioniert ohne Lehrkräfte für diese eine Stunde und ist inzwischen in allen Jahrgängen in dieser Schule eingeführt worden. Weil man eben gemerkt hat, da regeln sich viele Dinge von selbst. Da merkt man plötzlich, man hat die gleichen Probleme über alle sonstigen Grenzen hinweg. Und man kann sich Mehrheiten besorgen, wenn man das vernünftig anstellt. Ich würde mal gleich noch übergehen dazu. Politik muss zu den Menschen kommen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass PolitikerInnen oft nicht antworten, wenn sie angeschrieben werden. Wir haben im Demokratiebericht auch nur circa ein Viertel der Menschen, die auch nur ein bisschen sagen, naja, die Politiker sprechen mit den Menschen, die tragen ihnen ihre Ideen vor und ein bisschen mehr, sie hören ihnen zu. Erklären, das sind sie ganz zufrieden damit, unsere Nordrhein-Westfalen und Nordrhein-Westfälinnen, aber mit zuhören und übernehmen, auch annehmen, was man ihnen sagt. Das ist ein Punkt, der ist zeitaufwendig, der ist nicht damit getan, dass man einmal in der Woche in seinem Wahlkreisbüro aufschlägt, sondern da braucht man tatsächlich auch ein Team, das einem unterstützt und das auch sich tatsächlich die Wünsche der BürgerInnen anhört. In der anderen Befragung, die qualitativ gelaufen ist, haben wir gelernt, dass es schon funktioniert, wenn man das mehrfach macht, wenn man mit vielen Menschen sich für etwas interessiert und die PolitikerInnen anspricht, aber man braucht Antwort. Wenn man keine Antwort bekommt, ist das PolitikerInnenverdrossenheit sofort, weil man ja ein Anliegen hat, das einem selbst wichtig ist. Und alleine damit wahrgenommen zu werden, ist ein wichtiger Punkt. Man muss vielleicht auch mehr tun, um Menschen an den Orten zu erreichen, wo sie sich befinden. Wenn ich jetzt zum Einkaufen gehe, will ich nicht unbedingt von einem Politiker angequatscht werden. Aber wenn ich weiß, da gibt es öfters mal eine Box, wo einer ist. Und wenn ich beim nächsten Mal einkaufen gehe, mir brennt was auf der Seele, dann ist vielleicht sogar jemand vom Team da und ich kann das vielleicht mal anbringen.
Und nochmal zur digitalen Präsenz. Das ist ja klar, das werden wir diskutieren wir natürlich rauf und runter. Da trifft sich auch das Anliegen der Landeszentrale für politische Bildung, deren Demokratiebericht das ist und was wir als wissenschaftliche Begleitung seitens der NRW School of Governance brauchen. Wir müssen in die digitalen Kommunikationsräume rein, weil wir ja sehr präzise wissen, dass junge Menschen, vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, sich ganz anders informieren als die Älteren unter uns. Das ist ja klar. Und das überfrachtet die politische Bildung, wenn man das quasi nur sagt, das macht dann die Landeszentrale für politische Bildung, sondern jeder ist aufgefordert, da sein Kommunikationsverhalten ein Stück weit zu ändern und dort auch präsent zu werden, Desinformation entgegenzutreten, vielleicht auch mal der Desinformation mit einer, nicht nur Aufklärung, sondern mit Humor zu begegnen. Man weiß, dass das wirkt. Und eigentlich ist es ganz allgemeine Folgerung. Wir sind alle aufgerufen, uns einzusetzen für die Demokratie, weil es unsere politische Ordnung ist, unsere Ordnung der Vielfalt. Wenn der Tag des Grundgesetzes beispielsweise ist, dann können wir auch als Wissenschaftlerin etwas tun und dort ins Gespräch mit Bürgerinnen kommen. Aber auch darüber hinaus sind wir aufgefordert, ein bisschen aus der Wohlfühlzone rauszugehen und auch die Begegnung, das Gespräch mit Bürgerinnen zu suchen und das, was wir wissen und was wir als Handlungsmöglichkeiten sehen, zu vermitteln.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben tiefe Einblicke in den dritten Demokratiebericht bekommen. Es ist eine wertvolle, wichtige Arbeit, die ihr da leistet. Und Andi, du hast es gesagt, Susanne, du hast es gesagt. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns alle angeht, dass wir die Demokratie schützen müssen und verteidigen müssen. Und ich glaube, der Appell und der Aufruf, der ist wirklich nochmal überdeutlich geworden. In dem Sinne, herzlichen Dank für den Besuch im politischen Pausen-Podcast, Susanne Pickel und Andreas Blätte.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Danke, Julia.